aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. Oh, du.
Uniradio Konstanz.
Hallihallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Uniradio Konstanz. Diesmal ein Weihnachtsspecial.
Genau, Weihnachten rückt ja echt immer näher.
Ja, ich bin die Denise.
Ja, hast du. Ja, und ich bin der Lars.
Ja.
Und wir begleiten euch heute hier zur letzten Folge in der Weihnachtszeit.
Mhm, genau.
Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung gekommen?
Tatsächlich noch nicht so, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, dieses Jahr bin ich noch nicht so reingekommen. Das ist viel Stress von der Uni. Deswegen hoffe ich, dass ich nächste Woche, ich glaube, es geht dann bei mir bestimmt los, wenn ich dann zu Hause bin und dann bei der Familie und dann Weihnachtsbaum schmücken, dann komme ich schon rein. Du?
Ja, ein bisschen schon. Also ich finde, wenn ich mal durch die Stadt laufe und dann der Weihnachtsmarkt so groß ist und die ganzen Weihnachtssterne und so beleuchtet. Und ich meine, dadurch, dass es ja auch früher dunkel wird, nimmt man das ja auch nochmal ganz anders wahr.
Komplett.
Aber ich finde so, diese Stimmung überträgt sich irgendwie automatisch.
Ja, das stimmt. Wenn man viel auf dem Weihnachtsmarkt ist und dann die ganze Musik und so, irgendwie irgendwann läuft man vorbei in irgendeinem Kaufhaus, läuft All I Want for Christmas is You, dann bin ich schon auch wieder dabei.
Das stimmt. Also die Musik macht da auch sehr viel aus.
Ja,
ne?
Voll.
Mariah Carey hier wieder auf der Eins.
Last Christmas auch nicht zu vergessen. Das Bist stimmt. du denn schon so weit, dass du, wenn du in Kaufhäusern das on full blast läuft, dass du dann deine Geschenke schon zusammen hast? Oder bist du schon fertig oder musst du noch welche kaufen?
Ja, ich muss noch welche kaufen.
Ja,
ich bin da immer ein bisschen spät dran, leider.
Jedes Jahr.
Aber irgendwie die Leute in seinem Umfeld oder in meinem Umfeld jetzt, die haben irgendwie immer schon alles. Und dann weiß man auch nicht so ganz, was man schenken soll.
Komplett, ja.
Und das ist dann jedes Mal so ein Ding. Aber ich meine, letztendlich geht es ja auch um die Zeit, die man zusammen verbringt. Und dass es einfach so ein schönes Miteinander ist.
Ja. Schön gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, warum das immer so ist. Jedes Jahr sage ich mir, oh mein Gott, ja, einen Monat davor fange ich an, die alle zu holen. Dann habe ich gar keinen Stress. Ich habe jedes Mal den Stress meines Lebens, weil ich alle Geschenke noch kaufen muss. Und mich dann ärgere, dass irgendwie ein Geschenk zu spät ankommt, wenn ich was bestellt habe. Dann, ja, aber meine eigene Schuld.
Naja, man schiebt es leider immer so vor sich. Und dann so in der Woche davor denkt man sich so, jetzt brauche ich noch irgendwas. Mhm. Aber ja, es ist, ist jedes Jahr das Gleiche.
Freust du dich denn auf Weihnachten?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Doch. Also vor allem, wenn man die Familie wieder sieht und generell so die Leute, die man gern hat, macht es immer sehr viel Spaß. Ja.
Oh ja, mega. Ja, ich freue mich auch vor allem aufs Essen immer. Also natürlich freue ich mich auf meine Familie. aber ich freue mich immer am meisten aufs Essen und auf Plätzchen und oh mein Gott, ja, ich liebe das Essen. Was gibt's bei euch an Weihnachten immer?
Oh, da gab es immer so Kartoffelsalat Schnitzel.
Geil!
Ja, das war auch richtig gut. Was gab es bei euch?
Bei uns gibt es jedes Jahr immer dasselbe. Wir machen immer so ein Fondue mit Fleisch. Einfach mit Fleisch und Öl.
Oh, okay.
Ja, und dann mit so verschiedenen Beilagen und so. Und das ist immer richtig nice, weil man sitzt ewig und labert und isst. Und das hört nie auf.
Ja, kann ich
verstehen. Weil man snackt immer noch ein bisschen was und so. Und das ist einfach mega toll, ja.
Ja, ist ja auch so, ich sag mal, bei Raclette ist ja das Gleiche, das ist ja auch immer so zu Silvester.
Ja, das, ich finde das voll ähnlich auch, so Fondue Raclette.
Schon,
geht Hand in Hand. Ja, ich glaube, dass es bei vielen sowas gibt. Und dann wird es einfach schön cozy alles und vielleicht schneit es ja auch.
Genau, man sitzt dann irgendwie auf der Couch und ich meine, nicht ohne Grund heißt ja auch Weihnachten, ist es so das Fest der Liebe.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Kann man dann so... zu Hause schön eingekuschelt mit der Decke und so einem Tee und eben vielleicht auch seinem Partner oder Partnerin sitzen.
Wenn man einen hat.
Ja, da sprichst du jetzt was Richtiges an.
Genau.
Nämlich unser nächster Beitrag von der Sarah und Elisa handelt eben von einem Vogue-Artikel, wo es eben darum geht, is having a boyfriend embarrassing?
Ja, und der Artikel hat ziemliche Wellen geschlagen.
Das
ziemlich
richtig,
viele Pro- und Kontra-Stimmen. Aber die Sarah und die Elisa, die erzählen jetzt euch ein bisschen mehr davon und auch von ihren eigenen Erfahrungen, genau, die sie gemacht haben.
Genau, da hören wir jetzt mal rein.
Viel Spaß.
Is having a boyfriend embarrassing now? Dieser Artikel ist am 29. Oktober bei der Vogue erschienen und hat in den letzten paar Wochen ganz schön online die Runden gemacht. Und wir wollten ihn einfach mal ein bisschen aufgreifen, zudem im Kontext mit Dating setzen und unsere eigenen Erfahrungen. Aber über was geht der Artikel denn genau? Mhm. Per se ist es nicht schlecht, eine Beziehung zu führen. Aber der Artikel sagt, dass diese nicht mehr öffentlich ausgelebt werden und vielmehr privat gehalten werden. Dass Frauen darüber gejudged werden, eine Beziehung zu führen und nicht mehr öffentlich ihr freies Girls-Girl-Leben führen, heißt mehr Freiheiten haben, mehr weibliche Beziehungen führen, was aber auch wieder zu mehr Selbstoptimierung, trendigen Lifestylen, super vielen krassen Erfahrungen führen kann, die statt einem Boyfriend online dann gepostet werden.
Dann haben wir uns auch ein bisschen gefragt, wie wir das sehen und wie wir das auch in unserem eigenen Leben bisher erlebt haben, wie abhängig wir uns machen von Männern. Deswegen wollte ich auch erstmal ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen. Ich würde sagen, ich bin auch sehr aufgewachsen mit dem Ideal, dass man als Frau irgendwann einen Freund hat, beziehungsweise auch schon anfängt, so mit 15, 16 sich dafür zu interessieren. Und dann, wo andere Freunde hatten, dachte ich mir dann auch so, ja, irgendwie brauche ich das jetzt auch. So, hat schon ein bisschen den Druck gehabt, auch von außen. Und dann dachte ich halt auch, dass man ja irgendwann zusammenzieht, verheiratet ist und Kinder bekommt, dass das so, ja, das Ideal ist, was man so erreichen kann im Leben. Und abweichend davon nicht so viel existiert. Also auch einfach sehr einseitig, so diese Idee davon vom Leben. Und ja, meine ersten Beziehungen mit 16 hatte ich auch das Gefühl, ich versuche mich sehr anzupassen. Und wir, also die Typen, die ich kennengelernt habe und ich, wir haben uns eigentlich gar nicht richtig wirklich verstanden auf so einer, auf so einem deeperen Level. Wir waren eigentlich, ja, und ich habe irgendwie schon versucht, ihm sehr zu gefallen. Und es lohnt sich eigentlich auch nicht, einfach sich dann so zu verstellen, nur dass man einem Mann so gefällt. Aber damals dachte ich halt so, das macht man so. Gehört irgendwie dazu, Hauptsache ich habe irgendwie eine Beziehung. Und dann auch irgendwann im Laufe meines Dating-Lebens habe ich auch gemerkt, so, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, mich mit Männern abzugeben, die Frauen nicht wirklich respektieren. Und ja, sowas wie sexistische Jokes und Bemerkungen und diese fehlende Empathie, so muss ich mir einfach nicht mehr geben. Und das hat mich einfach auch so lange aufgeregt. Ich finde es einfach schade, dass wir als Frauen so sozialisiert werden.
Ist schon so von der Gesellschaft auch ein bisschen vorgegeben, eingeschrieben, auch was wirklich, dass wir zu diesen Beziehungen hin erzogen werden.
Ja.
Also unsere Gesellschaft ist ja praktisch darauf ausgelegt, Beziehungen zu führen, die große Liebe zu suchen, having a crush, romanticizing life.
Voll, voll. Und auch dieses Versprechen, dass du irgendwann deinen Traumprinzen kennenlernst.
Genau.
Und dann bist du happy und dann ist dein Leben halt so perfekt. Auch in den ganzen Disney-Filmen und so wird ja auch immer das so angepriesen oder dargestellt. Aber dann wird auch nie das Leben danach beschrieben, also wie das dann eigentlich aussieht.
Und es besteht ja auch diese aktive, dieses Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung, jemanden, dem man sich anvertrauen kann, dass du etwas zurückbekommst, dass jemand dir sagt, wow, was du gerade machst, das ist voll schön.
Ja, diese Anerkennung, ich habe auch das Gefühl, dass ich der irgendwie sehr immer nachgelaufen bin und das Gefühl hatte, ich brauche das irgendwie von Männern, obwohl ich das eigentlich von meinen Freundinnen genauso gut bekommen habe.
Freundschaften können so viel zurückgeben.
Ja, ist so
und teilweise richtig. Sogar viel mehr als Beziehungen.
Und ich meine, bei Männern oder bei Jungs war auch lange Zeit oder immer noch dieses Bro-Culture-Ding, so Bros before Hoes und so dieses ganze, so ja, wir sind unter den Männern und die Frauen sind uns nicht so wichtig, so im Leben. Und Frauen wurden halt so sozialisiert, dass sie halt Männer brauchen irgendwie. Und deswegen finde ich auch gut, dass jetzt Frauen sich mehr auf Freundschaften...
Das spiegelt sich so ein bisschen in diesem Girls-Girl-Era.
Genau, Girls-Girl-Era, ja. Ist natürlich auch nur, also auch wieder so ein bisschen trendy, kann man auch ein bisschen kritisieren. An sich finde ich es mega nice, dass man sich mehr auf Freundschaften fokussiert, weil es ist so wichtig und Freundschaften geben einfach so viel, was Beziehungen allein noch gar nicht könnten.
Single-Leben ist so richtig zum Lifestyle tatsächlich auch dann geworden. Und trotzdem gehen immer mehr Frauen auch auf Dates und Dating-Apps hatten den Mega-Rise in den letzten Jahren. Wir sprechen von, keine Ahnung, Tinder, Hinge, Bumble und wie sie nicht alle tatsächlich heißen. Und wir haben uns mal gefragt, warum man überhaupt sich dazu entscheiden könnte, in eine Beziehung zu gehen. Und wir haben dann Gründe aufgeschrieben, wie zum Beispiel Neugierde. Man möchte sich ausprobieren, eine neue Lebensphase starten, neue Leute kennenlernen. Vielleicht auch, können auch daraus Freundschaften entstehen. Vor allem ist es, glaube ich, für introvertierte Personen auch ziemlich gut, über Dating-Apps oder Apps im Generellen neue Personen kennenzulernen und vielleicht besteht auch der Wunsch nach Partnerschaft einfach.
Ja, und auch einfach sich auszuprobieren und neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, auch wenn man eine neue Stadt sieht, wie jetzt hier, cringe Dates haben.
Ja, wirklich, das dachte ich mir. Also eigentlich wollte ich schon ein bisschen früher mit Daten anfangen und dann hat es sich irgendwie nie ergeben. Und dann dachte ich mir im Oktober, mein Gott, Uni hat noch nicht angefangen, mir ist so langweilig, why not? Ja, ich habe super viel Zeit.
Eine gute Beschäftigung auch einfach.
Und dann hatte ich erstmal eine richtige Krise, mir so ein Hinge-Profil herzustellen. Irgendwann hat es dann schon funktioniert und es war am Anfang auch sehr unterhaltsam. Die ersten 2-3 Wochen war das sehr lustig. Und mittlerweile nervt es mich wirklich. Es ist so anstrengend. Mhm. Vor allem, du hast ja dann doch immer die gleichen Gespräche, die gleichen Fragen, die du online stellen kannst. Dann musst du immer das Gespräch weiterführen oder dann wirst du geghostet oder dann wird nicht zurückgeschrieben oder du vergisst mal zu schreiben oder dann nimmst du den Like oder das Match zu spät an und es ist echt super stressig.
Ja, das ist echt schon so eine Wissenschaft für sich geworden.
Eine Wissenschaft für sich, das Dating. Und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man nicht alles auf sich selbst zurückbezieht. So, man hat trotzdem diesen eigenen Wert, Selbstbewusstsein. Ja. Und deswegen ist es auch okay, wenn nicht jedes Date gut läuft oder man sich nicht zu 100% gleich versteht. Man kann auch zum Beispiel ein zweites Date gehen und dann schauen, ob da der Vibe anders ist. Oder vielleicht stimmt es auch sofort und man ist so, oh my God, mein Crush des Lebens.
Und so ein bisschen Cringe gehört irgendwie auch dazu.
Ja.
Und man ist halt auch oft aufgeregt.
Ja, aber wichtig ist auch, das eigene Tempo vorzugeben und zu sagen, hey, mir geht's gerade zu schnell oder ich brauche mehr Zeit oder auch mal sagen, ich würde gern ein bisschen mehr Energie oder Engagement zurückbekommen.
Mhm. Ja, Kommunikation ist das A und O.
Und für viele funktioniert Online-Dating vielleicht auch gar nicht und deswegen gehen Frauen, vor allem heterosexuelle Frauen, auch immer viel mehr von Beziehungen weg. Das ist tatsächlich auch statistisch oder umfraglich bestätigt, dass alleinstehende Frauen sehr viel glücklicher und zufriedener sind im Leben und sehr viel erfolgreicher oder viel mehr Energie für was anderes aufbringen können.
Ja, vor allen Dingen, weil Frauen in Beziehungen ja auch die meiste Care-Arbeit übernehmen und sogar in Beziehungen, wo Frauen die Haupteinnahmen erzielen, machen sie immer noch die meiste Care-Arbeit. Und das finde ich einfach so crazy, dass es einfach noch so ein Ding ist. Und deswegen wundert es mich halt gar nicht, warum Frauen viel glücklicher sind, wenn sie halt Single sind.
Was natürlich auch so ein bisschen diese Male Loneliness Pandemic, wie sie genannt wird, ausgelöst hat. Kurz zum Verständnis, gemeint ist damit, dass Männer vereinsamen, im Sinne von, dass sie keine Frauen mehr für intime, körperliche oder emotionale Beziehungen erreichen.
Mhm. Ja, und dieses ganze Thema finde ich, da verschiebt sich so der Diskurs hingegen so zu, ja, Frauen sind zu unabhängig und Frauen kehren gar nicht mehr über Männer. Deswegen sollte man auch in eigenen Beziehungen hinterfragen, ob das gut funktioniert und ob das eine gleichberechtigte Beziehung ist, ob du das Gefühl hast, so, du kannst dich auf den Partner verlassen und der Mann ist nicht übergriffig und er bestimmt nicht über dich, sondern du bist eine eigenständige Person in der Beziehung. Und ordnest dich nicht unter und dann. Und ich finde diesen Aspekt, dieser Aspekt wird nicht so sehr aufgenommen in dem Artikel. Da geht es halt eher um dieses Online-Präsenz und wie Frauen sich online
präsentieren. Es wird sehr wenig feministische Kritik und patriarchale und kapitalistische Auslöser genannt.
Mhm. Ja, es wird so ein bisschen darauf hingedeutet, aber eigentlich kratzt es ja nur an der Oberfläche.
Having a partner is of course not embarrassing. Es geht nur dann darum, wenn eine Beziehung der einzige Lebensinhalt wird und der Fokus nicht mehr auf allen unterschiedlichen Lebensaspekten liegt, sondern eher, eingeschränkt wird. Eine Beziehung soll eine Ergänzung sein, sozusagen die Kirsche auf der Torte. Und die Kritik liegt eher darin, wenn das Leben nur noch um die Beziehung dreht.
Genau. Und Frauen gar nicht mehr selbstbestimmt leben können und sich nur ihrem Partner anpassen und sich sogar abhängig machen. Und deswegen sagen wir halt auch, dass Freundschaften genauso wichtig sind wie Beziehungen, dass wenn wir nur Beziehungen priorisieren, wir halt unglücklich werden. Und deswegen sind Freundschaften auch sehr wichtig.
Natürlich ist Single sein und daten beides total fein, je nachdem, was gerade auf den einen dazu passt oder wie man sich wohlfühlt.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich ein gutes Video, das wir gerne weiterempfehlen würden, von
Charlie Chats. Und zwar heißt das Video This Conversation Isn't About Boyfriends. Also schaut euch das gerne an, wenn ihr noch mehr Infos haben wollt zu dem Thema. Außerdem geht der Vogue-Artikel ja auch eher auf den Social-Media-Aspekt ein. Da würde ich auch sagen, sollte man sich auch nicht zu viel vergleichen und schauen, dass das, was online ist, nicht unbedingt das repräsentiert, was im echten Leben abgeht. Und ein Single Girl zu sein, was einen ganz normalen Lifestyle lebt, vielleicht nicht immer um 5 Uhr morgens aufwacht und die perfekten Matcha Latte sich jeden Tag macht, trotzdem wertvoll ist und trotzdem ein gutes Leben führt. Man muss nicht immer nur in den Extremen leben, im extremen Single, Party Girl oder Fitness Girl oder Boyfriend Obsessed. Es gibt noch sehr viel dazwischen. Das ist klar.
Genau. Und dann wollten wir noch einen Auszug aus dem Artikel zum Schluss mitgeben. Where being single was once a cautionary tale, it is now becoming a desirable coveted status. Another nail in the coffin of a centuries-old heterosexual fairy tale that never really benefited women to begin with.
Uniradio Konstanz.
Ja, das war doch mal ein sehr, sehr informativer und schöner Beitrag mit vielen Erfahrungen und Meinungen.
Genau, vor allem, dass auch die persönliche Meinung reingegangen ist, fand ich da sehr, oder ja, persönliche Erfahrung, einfach nochmal sehr spannend.
Voll sehr spannend und sehr mutig auch und ich fand es sehr schön und ich konnte auch relaten, also war sehr, sehr schön der Beitrag.
Ja, was sagst du denn zu dem Artikel oder, also hast du den Artikel gelesen?
Ich habe den Artikel gelesen, der ist ja schon ein bisschen was älter, aber ich fand den mega cool. Also ich finde allein die Frage, is having a boyfriend embarrassing, sehr, sehr provokant, aber hat mir direkt gefallen, hat mich direkt eingeladen, den zu lesen. Und ich fand das sehr, sehr cool, also den Standpunkt von der Autorin und auch, dass man quasi, wie so dieses is having a boyfriend embarrassing, also dass man heutzutage als Frau einfach so unabhängig ist und so viele Möglichkeiten hat, als Frau sich weiterentwickeln und sich zu bilden und sich zu amüsieren, dass es einfach nicht mehr der Anspruch ist, einen Freund zu haben und dass es deswegen auch einfach peinlich ist, quasi, fand ich eine coole Perspektive. Habe ich noch nie so gehört, dass das so richtig peinlich ist, quasi. Und dass man auch einfach, also dass Männer einem nicht mehr das Wasser reichen können, so auf diese Ebene quasi. Das ist, es ist crazy, aber es ist interessant geschrieben auf jeden Fall. Hast du den Artikel denn gelesen?
Leider nicht, aber ich habe durch den Beitrag jetzt und Erzählung von anderen einfach da ein bisschen was drüber mitbekommen. Mhm. Und ja, muss sagen, ist natürlich schon eine interessante Sichtweise.
Ja.
Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt durch diese zeitliche Veränderung über die ganzen Jahre, das natürlich schon so ist, dass man jetzt als Frau auch deutlich mehr auf den eigenen Beinen stehen kann.
Ja.
Im Vergleich jetzt zu früher.
Ja.
Das ist natürlich jetzt je nach Land und Kultur auch nochmal deutlich unterschiedlicher,
ja,
aber
Fall, ja,
es ist natürlich eine super Entwicklung in die richtige Richtung, wo man halt auch einfach sagen muss, ist ja auch richtig so.
Ja, total.
Und natürlich ist so der Titel auch sehr provokant gewählt, aber andernfalls hätte er natürlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ganz genau, ja.
Also da spielt natürlich auch so dieses Journalistische mal wieder rein.
Mhm, toll.
Aber letztendlich er regt ja auch zum Nachdenken an und damit wurde ja eigentlich auch das Ziel erfüllt.
Mhm. Ich finde auch, das spielt so genau in dieses rein, so dieser provokante Feminismus, den mir gerade so irgendwie der so kommt, ich weiß es nicht. Für mich ist das, geht das Hand in Hand mit Ikimel hören. Also es ist provokant, es ist offen, es ist laut, es ist so, man äußert sich über Dinge, die man lange in sich gehalten hat, weil es irgendwie mittlerweile einfach möglich ist oder die Entwicklung ist da einfach, also für mich persönlich in meiner Bubble super, aber ich habe natürlich auch mitbekommen, es gibt Pro- und Kontrastimmen von dem Beitrag und natürlich gibt es auch Leute, die das sehr, sehr kontrovers sehen, was ja auch völlig valide ist, aber ja, da kommt dann so ein Andrew Tate und der sagt so, auf gar keinen Fall, aber was haben wir anderes erwartet so.
Ja, das ist richtig.
Genau, aber ist auf jeden Fall echt ein heißes Thema, wo man gut drüber diskutieren kann. Ja, genau.
Aber würdest du jetzt sagen, also für dich persönlich ist having a boyfriend embarrassing?
Also eigentlich nicht. Das Ding ist, ich gehe voll mit diesem, dass es nicht mehr so also ich finde auch früher, wo ich so zum Beispiel 14 bis 16 war oder so, war das Ding und man musste einen Freund haben und es hat so zum sozialen Status gehört, gefühlt irgendwie, dass man, wenn man einen Freund hatte und dann wurde man irgendwie interessanter oder man wurde besser angesehen und wenn man es nicht hatte, dann hast du halt Pech gehabt, dann warst du halt so nicht cool genug, sag ich mal. Und das war, finde ich, früher echt ein Ding, aber mittlerweile ist es auch so bei mir und meinen Freundinnen, also es ist so egal, weil man weiß, man kriegt alles, was man in einer Beziehung haben könnte, auch man kriegt genug Liebe von seiner Familie, von seinen Freunden,
auf jeden Fall,
von sich selbst, von Hobbys, von Sachen, die man einfach machen kann, die einen erfüllen. Also einen Freund zu haben ist jetzt nicht mehr so
notwendig.
Es ist nicht notwendig. Du kannst, also das sollte eigentlich auch schon immer so sein.
Ja,
du bist als alleinige Person genauso wertvoll, wie wenn du einen Freund hast oder nicht. Das heißt, ich finde es nicht embarrassing, aber ich mag die Message dahinter.
Ja, doch. Also das meinte ich eben auch vorhin damit, dass es jetzt durch diese Freiheiten heutzutage einfach möglich ist, alleine, also gerade als Frau auch zu leben und eben nicht mehr abhängig zu sein.
Total.
Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und vor allem, es ist halt dann möglich, dass nicht mehr so viel, ich sehe jetzt mal auch toxische Beziehungen existieren und dass es ein bisschen ausgeglichener ist, wobei das natürlich nicht überall der Fall ist, sondern es passiert und existiert ja einfach immer noch.
Ja.
Aber trotzdem ist es einfach wichtig, dass, und das würde ich jetzt persönlich sagen, dass wenn man einfach seine Mitmenschen, gerade jetzt in der Beziehung oder auch Freundeskreis oder auch generell in der Welt, einfach so behandelt, wie wenn man oder wie man selber behandelt werden möchte, dann würde sich das einfach sehr ausgleichen und es wäre ein viel schöneres Miteinander so.
Mhm.
Aber ja, es ist einfach, es hat positive und auch teilweise negative oder unschöne Seiten.
Ja, total, auf jeden Fall.
Aber trotzdem muss man sagen, es gehört halt einfach auch dazu.
Genau, man redet darüber. Und ich finde, alleine, dass darüber geredet werden kann und geredet wird, ist doch eigentlich schon super. Wenn diskutiert wird, dann ist das Thema auch wichtig für die Gesellschaft und darüber müssen wir reden und sollen wir reden und deswegen finde ich das super, dass der Artikel so provokant ist irgendwie.
Also, auf jeden Fall.
Ja, aber so at one point muss man sich auch eingestehen, so klar, wenn man dann einen Partner hat und man den nicht embarrassing findet, dann kann man auch viel schöne Zeit verbringen. Und
Zum Beispiel weihnachtlich, jetzt so auf der Couch, unter der Decke, mit so einem Tee oder so einem Kakao. Und dann, wenn man da so sitzt oder liegt, ist ja dann auch vielleicht die richtige Zeit, sich einfach mal so einen Weihnachtsfilm anzuschauen, weil es gehört ja irgendwie so zur Weihnachtsstimmung einfach dazu.
Ich würde sagen, das ist Top 3 Weihnachtsmomente, Weihnachtsfilme schauen. Die Leuten die komplette Weihnachtsstimmung bei mir ein. Ich habe dieses Jahr noch keinen geschaut.
Ach echt?
Nee, noch nicht. Deswegen bin ich auch noch nicht in Weihnachtsstimmung.
Ja, vielleicht liegt es daran.
Ich glaube auch, ich muss mal machen.
Ja, doch, aber das ist allein so dieses Emotionale und so die Farben und die Lichter und ja, diese Grundstimmung, die trägt einfach so dazu bei, dass man einfach so dieses Weihnachtsfeeling
so
hat.
So dieses Wohlige und dass jeder Film immer ein Happy End hat.
Das ist richtig, ja. Das gehört da irgendwie auch so dazu.
Das
aber
gehört immer dazu.
Gerade jetzt so die Lieblingsweihnachtsfilme, die man ja so hat, oder jeder hat da ja irgendwie so seine Top 3 oder vielleicht auch nur seinen Top 1 Film, wo nichts drüber geht. Da hat jetzt Jule in ihrem Beitrag mehrere Personen befragt, macht aber selber auch noch ein Ranking auf. Und ich denke, da hören wir jetzt mal rein, was so die Stimme von euch, hier liebe Hörerinnen und Hörer, ja eigentlich so ist.
Vielleicht fühlt ihr euch ja gesehen. Viel Spaß!
Viel Spaß!
Uniradio Konstanz.
Kommen Sie in Weihnachtsstimmung?
Nein, ich habe keinen Bock auf Weihnachten.
Merry Crisis, meine Freunde, und damit willkommen zurück. Merry Crisis an der Stelle, weil wir erstens noch nicht Weihnachten haben und zweitens, what the hell? Was passiert gerade? Also, ich habe das Gefühl, bei jedem geht gerade alles drunter und drüber und keiner kommt so richtig in Weihnachtsstimmung und genauso fühle ich mich auch. Und deswegen dachte ich, wir sorgen jetzt einfach dafür, wir erzwingen jetzt die Weihnachtsstimmung. Und wie kriegt man das am besten hin? Richtig, Weihnachtsfilme. Super wichtig. Wovon ich allerdings nicht spreche, sind diese super cringen Netflix-Eigenproduktionen, wo es eigentlich darum geht, dass es jemanden gibt, der Weihnachten nicht mag und dann wird er irgendwie gezwungen, sich mit jemandem zu beschäftigen oder in einer Stadt Zeit zu verbringen, in der Weihnachten ein Riesenthema ist und turns out, Abschluss, lieben alle Weihnachten und alle sind glücklich. Ich weiß, es geht eigentlich in fast jedem Film darum, aber die Netflix-Filme sind nochmal ganz, ganz, ganz anderes Level. Das ist furchtbar, wirklich. Ich wollte jetzt aber nicht nur von mir reden, weil natürlich bin ich von meinen Lieblingsweihnachtsfilmen geprägt und für mich sind das heißt, es gibt keine besseren. Aber ich repräsentiere leider zu wenig Meinungen, weshalb ich einfach sehr, sehr viele Menschen gefragt habe, was deren Lieblingsweihnachtsfilm ist, damit ihr eine perfekte Watchlist habt. Im besten Fall macht ihr euch in eurem Kalender immer ein Kreuzchen, wann der nächste Weihnachtsfilm kommt, um perfekt vorbereitet zu sein bis zum 24. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe zum Beispiel meine Top 3, die dürfen nicht vor dem 20. geschaut werden. Die müssen ganz am Schluss kommen. Die besten kommen am Schluss. Das heißt, mit dem Schlimmen wird angefangen. Ich habe jetzt schon die Netflix-Produktion gesehen gestern. Das hat jetzt auch gereicht. Jetzt können wir uns langsam vorantasten. Und weil ich einfach nur meine 5 Filme habe, werden wir unseren Horizont erweitern. Und hiermit starten wir rein.
Okay, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm?
Der Patterson und Findus Weihnachtsfilm.
Oh, das hatte ich als Hörbuch. Das ist ein guter Call.
Also für mich gibt's 3 Goethe-Filme, je nach Stimmung. Das ist Muppets Weihnachtsgeschichte, das ist Der kleine Lord und 3 Nüsse für Aschenbrödel. Für mich sind das die 3 Beste.
Lass mich kurz überlegen. Kevin allein zu Hause.
Also bei mir wäre es eher so Polar Express und... Was habe ich gesagt? Grinch. Aber ich bin jetzt nicht so, ich sage, ey, ich muss das jede Weihnachten gucken. Und von meinem Freund, 3 Nüsse für Aschenbrödel, glaube ich, heißt der Film. Den kenne ich auch. Was ich definitiv immer gucke, wenn Weihnachten ist, Weihnachtsmann und Coca-G. Und Barbie Nussknacker, Digga.
3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Und Barbie in der Nussknacker.
Platz 1, 3 Nüsse für Aschenbrödel. Platz 2... Der kleine Lord und Platz 3, Liebe braucht keine Ferien.
The Holiday.
Hä, den kenn ich gar nicht.
Auf Deutsch, soll ich noch auf Deutsch sagen? Ist es an? Liebe braucht keine Ferien.
Was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm?
Ich hab keinen.
Irgendwas.
Aber dann sage ich dasselbe wie Sof mit dem Haselnüssel-Dings.
Also mein Lieblingsweihnachtsfilm ist A Nightmare Before Christmas.
Dieser eine, wo der Ministerpräsident von Großbritannien am Weihnachtsabend zu dem Haus geht, von dieser einen Frau und so die Familie überrascht. Und da rennen auch welche zum Flughafen. Wie heißt der? Du weißt doch, was ich meine, oder?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der heißt. Wir haben den letztes Jahr angeguckt.
Mhm. Aber also das ist, da gibt's mehrere Liebesgeschichten, die alle verworren sind miteinander. Und eine davon ist mit dem Ministerpräsidenten von England, der dann, glaube ich, irgendwie was mit seiner Sekretärin anfängt oder so. Dann feiert die Sekretärin oder die Mitarbeiterin von ihm...
Plot erzählen.
mit ihrer Familie Weihnachten und dann kommt er rein und überrascht die alle. Und da rennt noch jemand zum Flughafen und das ist... Ah, und das Kind von jemand anderem rennt auch zum Flughafen.
Du sollst nicht den Plot erzählen. Tatsächlich Liebe.
Tatsächlich Liebe ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Mic drop.
Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Happiest Season.
Ja, dann sage ich Kevin allein zu Hause.
Okay.
Mein Lieblingsweihnachtsfilm ist Santa Claus.
Der erste.
Ja, die sind alle nicht schlecht, aber eigentlich gibt es nur einen wahren Weihnachtsfilm. Und das ist der Polar Express.
Und genau der letzten Meinung stimme ich zu. Vielleicht liegt es auch an der gemeinsamen Kindheit, denn der letzte Kommentar ist von meinem Bruder. Aber auch so ist der Polar Express wirklich Bombe und ich bin etwas verwundert, dass der nicht öfter genannt wurde. Außerdem liebe ich aber auch den Grinch. Was mich auch wundert, dass keiner den Grinch erwähnt, außer eine Person. Ich habe mich aber auch mal umgehört und habe geschaut, was für Statistiken oder Artikel ich finde zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen in Deutschland. Und die Hör zu! Fernsehzeitschrift hat 2024 die beliebtesten Filme aufgezählt, wobei den 3. Platz Der kleine Lord gemacht hat, den 2. Kevin allein zu Hause und den 1. 3 Nüsse für Aschenbrödel. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist okay, wenn ich dafür jetzt geroastet werde, aber ich finde Kevin allein zu Hause nicht so gut. Vielleicht, weil ich das als Kind einfach nie geschaut habe. Weihnachtsfilme haben ja einen sehr nostalgischen Wert oft. Aber ich kann mit diesen amerikanischen lustigen Weihnachtsfilmen recht wenig anfangen, muss ich sagen.
Außerdem ist bei mir ganz oben auf der Liste noch Astrid Lindgrens Weihnachtsgeschichten. Da hatte ich als Kind immer eine DVD, da war Pippi Langstrumpf drauf, Michel von Lönneberger, Madita, Lotte aus der Krachmacherstraße etc. Und das habe ich so geliebt. Ich hoffe, ihr habt euch alle die Filme aufgeschrieben und liebt diese genauso wie ich. Was sind denn eure Lieblingsfilme? Falls ihr Bock habt, schreibt es gerne auf Instagram in die Kommentare oder auch hier auf Spotify. Und dann wünsche ich euch eine sehr schöne Weihnachtszeit. Bis bald!
Ja, das war doch mal ein sehr, sehr interessantes Interview und ein sehr interessantes Ranking von Weihnachtsfilmen. Krass, gehst du mit?
Ja, war schon viel Interessantes dabei, aber ich fand gerade dieser eine Film da mit dem Premierminister, der hat mich da echt nochmal rausgehauen. Aber nee, ich gehe teilweise schon echt mit, ja. Waren gute Calls dabei.
Ich fand die Beschreibung von Tatsächlich Liebe übel witzig. Ich habe nämlich auch echt lange überlegt, ich war so, hey, oh mein Gott, ich kenne den Film, ich kenne die Beschreibung. Und dann so, ah, okay, war Tatsächlich Liebe, gut. Haben wir auch geklärt.
Ja, war halt irgendwie wild, dass es so lang ging, aber er einfach nicht auf den Titel kam.
Ja, es ist wirklich, ja. Aber was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm? Weil da waren jetzt wirklich, finde ich, auch schon ein paar richtige Brecher dabei, die genannt wurden.
Ja, ich muss sagen, wir haben auch in Uniradio ein bisschen so in unserer Gruppensitzung drüber gesprochen und uns aufgefallen, dass die Feuerzangenbowle gar nicht genannt wurde, was dann auch zu einem kleinen Streit geführt hat. Aber letztendlich muss ich sagen, so, ich habe gar nicht so ein Top-Weihnachtsfilm. Das ist eher so eine Gruppe aus verschiedenen Filmen. Mhm. Aber ich hätte eine Filmempfehlung tatsächlich.
Komm, hau raus.
Ja, genau, weil ich habe mal vor ein paar Jahren gab es eine, obwohl Jule so ein bisschen über die Netflix-Eigenproduktion abgerantet hat und die sind auch größtenteils nicht gut, das muss ich auch sagen, aber es gibt einen Film, der ist eben auch sehr, sehr weihnachtlich, der spielt in St. Petersburg, der heißt Silver's Gates. Mhm. Ja, und das hat auch eben sehr so diese weihnachtliche Stimmung und ist einfach von der Szenerie und vom Gefühl her finde ich den einfach sehr, sehr schön und sehr, sehr warm. Und das wäre auf jeden Fall so eine Empfehlung für euch, wo ich sagen würde, den habt ihr bestimmt noch nicht gesehen. Mhm. Aber schaut mal auf Netflix vorbei. Silver's Gates heißt der.
Silver's Gates, Leute, merkt das euch. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich werde vielleicht jetzt mal die nächsten Tage drüber stolpern und dann werde ich das einfach mal gucken. Weil ich finde, es klingt sehr spannend, wenn du sagst, dass da auch diese Weihnachtsstimmung und so sehr übertragen wird. Nehme ich mit.
Ja, sehr gut. Ja. Hast du so einen Lieblingsweihnachtsfilm oder schaust du immer so verschiedene durch? Und
Also ich habe schon viele Filme, die ich gut finde. Mein Top-Weihnachtsfilm ist richtig lame und basic, Kevin allein zu Hause.
Ich
liebe den. Wir schauen den auch immer an Weihnachten.
Oh, okay.
Das ist so ein richtiges Ritual bei uns. Deswegen Kevin allein zu Hause. Es geht nichts darüber. Ich kann die Dialoge, ich kann das mitsprechen.
Okay.
Wir gucken das jedes Jahr, seitdem ich ein Kind bin. Und deswegen, das darf bei mir nicht fehlen. Aber sonst, was auch nicht genannt wurde, und da bin ich ein bisschen mad darüber, Sissi, alle Teile auch.
Ja.
Sehr wichtig, die an Weihnachten komplett alle durchzuschauen. Und auch so ganz klassisch so Drei Haselnüsse für Aschenbrödel finde ich schon toll.
Ja, ja.
Und ich gehe auch komplett mit, was Jule gesagt hat, dass so diese manchmal die übersteuerten amerikanischen Weihnachtsfilme, denen kann ich manchmal nicht so viel abgewinnen. Also da gibt's, also ich finde die oft sehr, sehr dolle übertrieben.
Ja, es wiederholt sich halt auch vom Plot einfach.
Genau,
ein bisschen, ne?
Es ist auch Kevin allein zu Hause, da gibt es ja noch einen zweiten und einen dritten Teil.
Ja.
Und der dritte Teil sind ja schon wieder andere Schauspieler und es passiert ja eh immer dasselbe. Und
ja, die halt wollten halt nach dem Erfolg das so ein bisschen ausschlachten.
Genau.
Das ist ja immer das Gleiche. Ein Film ist erfolgreich und dann kommen zwei, drei, vier Teile noch hinterher, aber die sind ja teilweise nicht immer so gut wie dann letztendlich das Original. Es gibt zwar ein paar Beispiele, wo es nicht so ist, aber sonst sind so die Fortsetzungen ein bisschen anders. Aber ich finde gerade jetzt auch bei Kevin allein zu Hause oder bei anderen Weihnachtsfilmen ist es so, wenn man die halt schon als Kind gesehen hat, dann hat man da damals das ja auch mit ganz anderen Augen gesehen und hat da irgendwie auch anders mitgefiebert. Und ich finde, wenn man jetzt heute dann die Filme teilweise sieht, ist es so, dass dieser Zauber bei manchen Filmen ein bisschen weggeht. Aber ich finde, bei Weihnachtsfilmen ist es so, dadurch, dass es auch so was Rituelles hat, wo es so jedes Jahr sich wiederholt. Und man hat einfach dann nochmal irgendwie einen anderen Bezug zu und deswegen läutet halt diese Stimmung auch einfach nochmal ganz anders ein. Ne?
Voll. Und ich glaube, dass wir uns bei so Weihnachtsfilmen, also egal wer so kitschigere Sachen mag oder weniger kitschige Sachen, ich glaube bei manchen Weihnachtsfilmen sind sich irgendwie fast alle einig, dass einfach, es macht einfach Bock, es macht einfach Spaß, man wird abgeholt und man wird wirklich in so ein Kindes, also wieder da reinversetzt, wie man sich als Kind gefühlt hat, wo man den das erste Mal geschaut hat. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Man muss sich einfach drauf einlassen und dann...
Genau, eben so dieses Einlassen, dieses so Dabeisein. Mhm. Aber ich glaube so dieses Kitschige, ja, das gehört halt dazu.
Das gehört dazu, das ist das, Weihnachten,
ja,
mein
und
Gott.
Da regt sich auch kaum einer drüber auf. Genau. Weil ich meine, man schaut ja jetzt auch keine Filmkritik oder so drüber.
Man darf auch einmal im Jahr richtig kitschig sein, ist auch okay. ist auch mal erlaubt, das darf man noch.
Ja, eben. Vor allem, wenn man eben mit seinem Boyfriend auf dem Sofa sitzt. Ne?
So, genau. Da haben wir es wieder. Ja.
Ja, doch. Nee, deswegen, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit.
Ja.
Einen schönen Ausklang vom Jahr.
Mhm. Genießt die Zeit mit der Familie.
Genau. Und habt einfach, ja, Freude zusammen mit euren Liebsten.
Eine gute, besinnliche Weihnachtszeit.
Ciao, ciao.
Ciao. Uniradio Konstanz.